Wir kommen zu der Schriftlesung aus dem ersten Buch Mose, dem Buch Genesis, Kapitel 45, und ich werde die Verse 1 bis 15 lesen. Das Buch Genesis, Kapitel 45, die Verse 1 bis 15. Und wir werden in der Botschaft unseren Fokus vor allem auf die Verse 4 und 5 setzen. Dies ist das Wort des Herrn. Da konnte sich Josef nicht länger bezwingen vor allen, die um ihn herstanden, und er rief: Lasst jedermann von mir hinausgehen. Und es stand kein Mensch bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, so dass die Ägypter und das Haus des Pharao es hörten. Und Josef sprach zu seinen Brüdern: Ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Aber seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so bestürzt waren sie vor ihm. Da sprach Josef zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn dies ist das zweite Jahr, dass die Hungersnot im Land herrscht, und es werden noch 5 Jahre ohne Pflüge und Ernten sein. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten, zu einer großen Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Zieht nun schnell zu meinem Vater hinauf und sagt ihm: So spricht dein Sohn Josef. Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gesetzt. Komm zu mir herab, zögere nicht. Und du sollst im Land Goshen wohnen und nahe bei mir sein, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, deine Schafe und deine Rinder und alles, was dir gehört. Ich will dich dort mit Nahrung versorgen, denn es sind noch 5 Jahre Hungersnot, damit du nicht verarmst, du und dein Haus und alles, was dir gehört. Und siehe, eure Augen sehen es, und die Augen meines Bruders Benjamin, dass mein Mund es ist, der zu euch redet. Darum verkündet meinem Vater all meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt, und bringt meinen Vater schnell hierher. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte, und Benjamin weinte auch an seinem Hals. Und er küsste alle seine Brüder und umarmte sie unter Tränen, und danach redeten seine Brüder mit ihm. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Lass uns noch kurz still werden, und ich werde um den Segen des Herrn bitten, bevor wir zur Botschaft kommen. O heiliger Vater, wenn wir in dein heiliges Wort nun schauen, so ist unser Gebet, o Herr, unser innerstes Gebet: Sprich du durch deinen Geist zu unseren Herzen. Lass uns nicht einfach hören und vergessen, sondern bring du das Wort in unsere Herzen. Verändere du uns immer mehr und lass uns lernen, was du in deinem Wort hier sprichst. Das bitten wir im Namen Jesu Christi. Amen. Lass mich noch einmal kurz die Verse 4 und 5 lesen aus dem ersten Buch Mose, das Buch Genesis, die heute auch unseren Fokus bilden. Hier heißt es: Da sprach Josef zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. Wir sind mittlerweile zum 45. Kapitel in dem Buch Genesis gekommen, und du erinnerst dich, was wir die letzten Male angeschaut haben, was das Wort Gottes in den Kapiteln zuvor offenbart hat. Es hat uns mit dieser großen Frage konfrontiert seit dem Kapitel 42. Die Frage, ob die Buße der Brüder wahrhaftig ist, ob sie aufrichtig ist, ob diese Männer veränderte Männer sind oder genauso wie früher, als sie Josef verkauft haben. Du erinnerst dich, Josef, er hat sie geprüft, aufs Innerste geprüft. Nicht nur einfach mit einer leichten kleinen Frage, sondern er hat ihnen Prüfungen gestellt, wo ihr Innerstes letztendlich hervortrat. Alles, was Josef bisher getan hat, war genau, um diese Frage zu beantworten. Ist ihre Buße echt? Sind es veränderte Männer? Und wir haben es gesehen, auch im letzten Kapitel, dass die Buße der Brüder, sie ist aufrichtig. Die Buße der Brüder ist sichtbar geworden. Du erinnerst dich, als er den Kelch in den Sack von Benjamin gelegt hat, seinen Kelch. Und nebenbei, vielleicht hat sich der ein oder andere gefragt, im letzten Kapitel, da hieß es, dass wusstet ihr nicht, dass ich ein Wahrsager bin, dass ich weiß, wenn mein Becher fehlt? Und vielleicht hast du dir gedacht, hat sich Josef mit Wahrsagerei beschäftigt? Nein. Sondern Josef hält ihnen vor Augen, wer er ist. Er ist der Herrscher Ägyptens, der bekannt ist, dass er derjenige ist, der die Zukunft voraussagen kann. Er ist derjenige, der die Träume deutet. Und er erklärt den Brüdern, wusstet ihr nicht, wer ich bin? Ich weiß, wenn ihr meinen Kelch genommen habt. Nein, Josef ist ein gottesfürchtiger Mann. Wir haben das immer wieder gesehen. Und du erinnerst dich, als nun dieser Bund, den Juda mit seinem Vater geschlossen hat, nachdem Benjamin oder in dem Sack von Benjamin der Kelch gefunden wurde, da tritt Juda hervor, der junge Löwe, und er tritt ein für Benjamin und er spricht von seinem Vater, von dem Bund und die Verbindung zwischen Benjamin und seinem Vater Jakob und dass, wenn ihm etwas zustößt, sein Vater in das Grab hinabfahren wird. Und wie könnte er zurückkommen? Und ihr erinnert euch, wie könnte er zurückkommen zu seinem Vater ohne denjenigen, der ihm anvertraut worden ist? Wir haben die Worte des Herrn Jesus Christus in diesen Worten gehört, nicht wahr? Wenn wir uns vor Augen halten, dass unser Herr Jesus Christus gekommen ist, um Sünder zu retten. Und wenn er zurück zu seinem Vater kommt, wie könnte er vor seinen Vater treten? Und die, die Gott ihm anvertraut hat, sein Vater ihm anvertraut hat, die wären nicht bei ihm. Wie kann das sein? Wir haben diese feste Gewissheit. Und wir sehen hier in Juda diesen Rahmen des Herrn Jesus Christus, der schon offenbart wird. Und Judas Rede, sie führt zu Josefs Handlung, die wir auch heute in Genesis 45 gelesen haben. Und es illustriert wirklich Lukas 17, wenn es dort heißt, wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Und wenn er es siebenmal am Tag gegen dich sündigte und siebenmal am Tag wieder zu dir käme und er spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Wir haben das, Lieben, wir haben das bei Juda, bei den Brüdern, bei Josef immer wieder gesehen. Josef, er war bereit zu vergeben. Wie oft musste er sich zurückhalten, sich unter Kontrolle halten, um nicht zu offenbaren, um die Prüfung nicht zu früh zu beenden. Aber wir haben gesehen, er war immer bereit zu vergeben. Der Wunsch war da. Aber jetzt, wo die Buße der Brüder sichtbar ist, bricht diese Absicht der Vergebung in den Akt der Vergebung. Und er spricht zu ihnen, ich bin Josef. Ich bin Josef, euer Bruder. Und dieses Kapitel in Genesis 45, es ist, so wie auch das vorherige Kapitel, ein sehr bewegendes Kapitel. Du findest Tränen zu Beginn des Kapitels. Du findest Tränen in der Mitte des Kapitels und du findest Tränen im nächsten Kapitel, als Jakob und Josef sich endlich wieder treffen. Und lass uns sehen, wie der Herr hier wirkt. Und wir möchten den ersten Punkt anschauen, der vor allem auch in den Versen 1 bis 4 sichtbar wird, wie sich Josef offenbart. wie sich Josef seinen Brüdern offenbart. Du kannst dir die Situation vorstellen, nicht wahr? Judah, er redet und er spricht so liebevoll über Benjamin, er spricht so liebevoll von seinem Vater und er hält nichts zurück, er offenbart alles. Es gibt keine Geheimnisse mehr, er versucht nichts zu verbergen, sondern er sagt alles, wie es ist. Und Josef, er sieht seine Brüder, er sieht, was diese Buße, die nun sichtbar wird. Und er sendet alle Ägypter raus, er kann es nicht mehr für sich selbst behalten. Und er weint. Und er weint laut. Es wirkt fast, dass er unkontrolliert weint, fast schluchzt. Seine Brüder sind vor ihm. Und er offenbart sich nun seinen Brüdern, dass er Josef ist, den sie verkauft haben. Und Vers 2 macht es uns deutlich, selbst das Haus Pharaos hat es gehört. So sehr hat Josef geweint, als er endlich seinen Brüdern offenbaren kann, dass er es ist und dass er immer für sie da war, dass er ihr Bruder ist, den sie verkauft haben und er lebt. Und du kannst dir vorstellen, die Brüder, sie wissen nicht, was ihnen hier widerfährt, wie völlig verwirrt sie sein müssen. Sie sehen nun diesen Mann und er hat noch nichts gesagt und er weint. Und sie stehen da und wundern sich, was wird jetzt passieren? Was werden die Worte sein, die aus seinem Mund hervorkommen? Wird er Benjamin mit uns nach Hause ziehen lassen? Reicht es, was Juda gesagt hat? Und hier steht dieser Mann, der vorher so hart wie ein Stein war, so souverän, so selbstkontrolliert, selbstbeherrschend. Er wusste, so hatte gewirkt, wie er handelt in jedem Augenblick. Und nun steht er da und weint. Und egal wie überrascht sie von seinem Anblick sein mussten, sie sind unvergleichlich mehr überrascht, wenn sie hören, was aus seinem Mund kommt. Ich bin Josef. Ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? Nachdem sich Josef etwas beruhigt hat und er diese Worte spricht und die ganzen Ägypter sind raus, er spricht direkt zu ihnen, ohne einen Übersetzer. Und er spricht in einem perfekten Hebräisch zu ihnen, wie ein Muttersprachler. Und er sagt ihnen, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und du kannst dir vorstellen, Vers 3 sagt uns, wie bestürzt die Brüder sind. Und es ist so ein starker Ausdruck im Hebräischen. Sie sind erschrocken, sie sind verwirrt, sie sind ja vielleicht sogar beschämt. Sie können noch nicht mal darauf antworten. Und du siehst diese Situation, wie sie beschrieben ist und all diese Emotionen, die die Brüder über diese ganzen Besuche, über diese ganzen Jahre hinweggetragen haben, all diese Emotionen kommen in der Realisierung auf einmal, auf einen Schlag zusammen, als sie diesen Mann vor sich sehen. Und er sagt, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Und es muss ihn in gewisser Weise gedämmert haben, wir sind Todgeweihte. Wir sind tot. Nach all dem, was wir getan haben. Wir haben ihn nicht nur beneidet im Haus unseres Vaters, wir haben ihn gehasst. Wir haben ihm sein Ärmelkleid von ihm gerissen, wir haben ihn in eine Grube geworfen. Wir haben ihn als Sklaven nach Ägypten verkauft. Wir sind Todgeweihte. Und hier ist er nun, den wir verkauft haben, den wir gehasst haben, den wir von uns haben wollten. Und er ist der Herrscher über Ägypten. Und er sagt, ich bin Josef. Lebt mein Vater noch? In all dem, was sie getan haben, beginnen sie zu verstehen, nun macht alles Sinn, was uns widerfahren ist, wie Josef mit uns umgegangen ist, wie dieser Mann mit uns umgegangen ist. Es beginnt alles Sinn zu machen und Natürlich, er hat jetzt die Ägypter herausgeschickt und wir können uns die Frage stellen, warum hat er all die Ägypter herausgeschickt? Natürlich, wir wissen es. Zum einen, er wollte sehr privat. Es ist ein privater Augenblick, nicht wahr? Er offenbart sich seinen Brüdern. Es ist ein intimer Augenblick innerhalb der Familie. Und sicherlich war das ein Grund, warum er alle Ägypter herausgeschickt hat. Aber nicht nur. Nicht nur. Josef, er offenbart sich seinen Brüdern. Und er möchte ihren Ruf schützen. Er möchte sie schützen. Josef, er will nicht die Sünde seiner Brüder bloßstellen, wenn es nicht nötig ist. Es muss keiner wissen in Ägypten. Pharao muss nicht wissen, was sie getan haben. Und so schickt er alle raus und ist privat mit ihnen und offenbart sich ihnen und schützt sie zugleich, weil er Sorge hat um ihren Ruf. Und spricht es nicht zu uns, ihr Lieben, wie Josef hier handelt. Auch in diesem Punkt, wie oft sind wir so frei, über andere schlecht zu reden, den Ruf anderer zu zerstören, schlecht zu machen. Ich weiß, was das für einer ist und es sollen alle wissen. Aber Josef zeigt hier, wie Liebe zudeckt, nicht wahr? Ich erinnere mich, als ich im April in den USA war und wir waren dort in einer Gemeinde und eine ältere Dame ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe sie gefragt, wie lange sie schon in der Gemeinde ist und sie hat gesagt, schon über 23 Jahre. Sie sagt, das ist eine lange Zeit, was für ein Segen. Und sie sagt, ja, etwas, was diese Gemeinde so ausmacht, ist, dass es gibt keine Lästerung. Es wird nicht hinter dem Rücken geredet, sondern mit Liebe zugedeckt. Und sie fühlt sich so wohl dabei. Das wenn, dann spricht man ins Angesicht, aber nicht hinter den Rücken, weil Lästerung kann Gemeinden zerstören. Und ich fand es so bemerkenswert, dass eine Gemeinde schon so lange existiert und sie einfach glücklich sind, weil da so ein Vertrauen da ist. Josef zeigt uns hier, Liebe deckt Sünde zu. Aber er zeigt uns noch mehr. Schau, Josef, er offenbart seine Liebe trotz ihrer Furcht und Angst. Schau, Josef hat vorher allein geweint. Er ist weggegangen, wollte seinen Tränen niemandem zeigen. Jetzt weint er öffentlich. Und im Vers 4 sagt er, ich bin euer Bruder. Er sagt nicht, und das ist so interessant zu sehen, er sagt nicht, ich bin euer Gebieter. Ich bin der Herrscher über Ägypten. Ich bin Josef, der Rächer, euer Richter. All das sagt er nicht. Nein, er sagt, ich bin Josef, euer Bruder. Ich bin Josef, euer Bruder, als ihr mich damals im Haus meines Vaters gehasst habt. Und ich bin Josef, euer Bruder, als ihr mich in die Grube geworfen habt. Und ich war immer Josef, euer Bruder, als ihr mich als Sklaven verkauft habt. Und ich war niemals jemand anderer als euer Bruder. Er spricht von dieser Treue, von dieser Liebe, von dieser freundschaftlichen Beziehung zu ihnen. Er war immer derselbe, euer Bruder. Er war ihnen gut gesinnt. Selbst hier im Haus des Pharaos ist er nicht ihr Herrscher, sondern Josef, ihr Bruder. Und dann so interessant zu lesen und glaube ich, spricht auch so zu uns im Vers 3, wenn du die erste Frage, die aus Josefs Mund kommt, er sagt, ich bin Josef, euer Bruder, lebt mein Vater noch? Warum stellt er diese Frage, lebt mein Vater noch? Er weiß es doch, nicht wahr? Judah hat gerade seine Rede beendet, Judah hat gerade alles erklärt, den Bund zwischen ihm und seinem Vater Jakob, die Verbindung zwischen Jakob und Benjamin, und wenn Benjamin etwas zustößt, wird es auch seinem Vater zustoßen. Er weiß, dass Jakob lebt, er weiß, dass sein Vater lebt. Aber es wirkt so, als ob Josef sagt, sag es mir noch einmal. Sag es mir noch einmal, lebt mein Vater. Es ist so, als ob er nicht genug davon bekommen kann. Lebt mein Vater noch? Sagt es mir noch einmal, lebt er? Ich glaube, wir als Kinder Gottes, wir als Christen, wir können das sehr gut nachvollziehen, nicht wahr? Ist es nicht so für uns? Wenn wir von dem Herrn Jesus Christus hören, wir hören, dass unser Erlöser in diese Welt gekommen ist, für uns gestorben ist, dann fragen wir, sag es mir noch einmal, lebt mein Herr? Ja, er lebt. Sag es mir noch einmal, ist er wirklich für mich ans Kreuz gegangen? Ist er für mich gestorben und ist er wieder auferstanden? Sitzt er zu Rechten seines Vaters? Sag es mir noch einmal, lebt mein Herr? Und ja, er lebt. Ja, er lebt. Ihr Lieben, das ist, was Josef hier tut. Er kann nicht von dieser Wahrheit genug bekommen. Und das ist doch der Grund, warum wir uns Woche für Woche versammeln, nicht wahr? Wir kommen zusammen als das Volk Gottes. Wir wollen hören, lebt mein Herr. Sag es mir noch einmal. Sag es mir noch einmal. Ich kann nicht davon genug bekommen. Und unser Herr lebt. Und hier sehen wir, wie Josef ein Vorschatten auf Jesus Christus ist. Wir sehen es so wunderbar in dem, was hier passiert. Wenn der Herr Jesus Christus sich Sündern offenbart, wenn sie sehen, was sie getan haben, dass sie ihren Retter durchstochen haben mit ihrer Sünde, dann macht es uns sprachlos, nicht wahr? Wie konnten wir so etwas tun? Er, der uns so sehr liebt. Und wir haben uns von ihm gewandt. Und Jesus, nachdem er uns überführt von seiner Sünde durch das Wirken seines Geistes und er sich uns offenbart, ihr selbst hier in der Gemeinde, wenn Gott durch seinen Geist wirkt, dann wirkt es so, als wenn die ganze Gemeinde weg ist und nur ich vor dem Herrn stehe. Und er sagt, ich bin Jesus. Dein Retter, ich bin Jesus, den du durchstochen hast. Ich bin dein Retter. Sag es mir noch einmal. Und hier müssen wir sehen, wie grundlegend das ist, dass Jesus Christus, er muss das Objekt unseres Glaubens sein. Unser Blick muss auf ihn gerichtet sein. Auf seine Gerechtigkeit, sein Leben. Er ist unser Retter und sonst keiner. Spurgeon, er hat einmal davon erzählt, wie eine Besucherin, die nach dem Gedächtnismahl zu ihm gekommen ist und fragte, wer war dieser Prediger, der heute das Wort verkündigt hat? Und Spurgeon antwortete, es ist Ebenezer Erskine, ein schottischer Theologe, ein Prediger. Ich habe noch nie so ein Wort gehört, wie er gepredigt hat. Und sie ist nächsten Sonntag, ist sie zu seiner Gemeinde gegangen, zu Erskines Gemeinde und wollte ihn dort hören. Und sie saß da und er hat gepredigt und sie hat bei sich gedacht, das war eine so trockene Predigt. Er war schon fast traurig. Und sie dachte, ich muss es ihm sagen. Manchmal muss man nicht alles sagen, aber sie ist dann zu ihm hingegangen und sagt ihm, ja, ich habe sie letzten Sonntag in der Gemeinde von Spurgeon predigen hören und es war mir so eine Freude zuzuhören, das Wort gewirkt hat, aber heute war es so trocken. Und Erskine, er fragt sie, warum sind Sie letztes Mal in die Gemeinde gegangen? Um Gemeinschaft zu haben mit dem Herrn Jesus Christus. Ja. Warum sind Sie heute in die Gemeinde gekommen? Ich wollte Sie heute hören. Nun, Sie haben bekommen, wozu Sie gekommen sind. Und nicht mehr. Und ist es nicht bemerkenswert, dass wie wir Christus, wie wir in das Wort Gottes hören, wie wir in die Gemeinschaft kommen. Sag es mir noch einmal, Lebt mein Herr? Ist es das, was uns treibt, in die Gemeinde Gottes zu kommen, um Gottes Wort zu hören, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, um ihm zu begegnen, ihn zu sehen? Oder bin ich so selbstzufrieden, dass, und ich wage es gar nicht zu sagen, dass wir sagen oder denken, das kenne ich schon, das brauche ich nicht noch einmal hören. Nein, wir sehen, wie Josef, der Herrscher über Ägypten, von seinem Vater hören wollte. Und wir Kinder Gottes, wollen wir nicht immer von unserem Herrn hören? Und können wir je genug bekommen? Niemals, niemals. Lass uns zum nächsten Punkt kommen. Josef hat sich hier offenbart, das war unser erster Punkt. Und wir schauen im zweiten Punkt an den Vers 4 vor allem, nämlich die Einladung von Josef, näher zu treten, Vers 4. Und du siehst, als Josef sich offenbart, wir können es uns vorstellen, dass der Wunsch in den Brüdern aufgekommen sein musste, dass sie einfach Flügel haben. Und wenn sie könnten, würden sie wegfliegen aus dieser Situation. Sie haben gedacht, die Worte, die jetzt aus dem Mund ihres Bruders kommt, ist Fluch, Strafe, und stattdessen kommt solch eine Liebe hervor, solch eine Gnade, und er sagt, tretet näher zu mir, kommt näher zu mir. Und hier siehst du diese Veränderung in dem Herzen der Brüder, die auch sichtbar wird. Sie kommen, nicht wahr? Sie gehen nicht weg, sie stoßen nicht Josef von sich, sondern sie kommen zu ihm. Sie treten näher. Sie entfernen sich nicht von ihm. Und du kannst dir vorstellen, es gibt wohl kaum einen besseren Tag für Ruben, für Simeon, für Levi, für Juda. Nach all ihren Taten, nach all ihren Vergehen, nach all ihrem Schmerz, den sie zugefügt haben, die Lasten, die sie getragen haben, sehen sie diese Liebe, dieses Mitleid, diese Bereitschaft zu vergeben. Und du siehst, wie ihre harten Herzen gebrochen sind und nun ihre Herzen ausgehen zu ihm. Sie reagieren nun in der Liebe, weil sie seine Liebe sehen, trotz all dem, was sie gemacht haben. Und hier siehst du die Erfüllung der Träume. Die Erfüllung der Träume, die Josef im Hause seines Vaters hatte. Es ist nicht dieses äußere Niederknien gewesen, wo sie sich vor dem Herrscher Ägyptens verbeugen, sondern es ist diese Herzensveränderung, diese Sinnesveränderung Josef gegenüber, indem sie nun in Liebe zu ihm ausgehen. Sie erkennen seine Liebe, die immer die Liebe ihres Bruders war. Und sie sehen, dass er immer nur Gutes im Sinn für sie hat. Und nun entfacht ihr Herz in Liebe zu ihm. Das ist die Erfüllung der Träume, die Josef hatte, wo diese Herzens- und Sinnesveränderung hervortritt. Und bei Kindern Gottes, Geliebte, ist es nicht bei uns genauso, dass wenn wir uns vor Augen halten, wenn wir erkennen, wie wir ihn beschämt haben, unseren Herrn Jesus Christus, wie wir ihn ignoriert haben, unseren Herrn, wie er für uns gekreuzigt wurde und wir sehen, was er getan hat und er offenbart sich unserem Herzen und sagt, ich bin Jesus, dein Retter und ich habe nur Gutes im Sinn für dich. Lass uns miteinander rechten, selbst wenn deine Sünde wie Scharlach ist, soll sie weiß werden wie Schnee. Selbst wenn sie blutrot ist, soll sie wie Wolle werden. Ich bin Jesus, dein Retter. Und hier sehen wir diese Liebe, die offenbart wird. Und wir verstehen, warum im Neuen Testament, in der Zeit, als der Herr Jesus hier auf Erden war, als diese Menschenmenge von Sündern und Zöllnern sich zu ihm hingezogen gefühlt haben. Warum? Warum? Nun, weil er sein Herz offenbart, in der Art und Weise, nicht wahr? Er zeigt ihnen seine Liebe. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das ist das Herz unseres Herrn Jesus Christus, was wir auch hier in Josef sehen, indem er seine Brüder ruft und sagt, tretet näher, kommt zu mir, ich bin Josef, euer Bruder, nicht euer Richter. Und das führt uns zum dritten Punkt. In den Versen 5 bis 15, da sehen wir, und du erinnerst dich, Josef, er ist der Mann, dem Gott die Gabe gegeben hat, Träume zu deuten, Situationen zu verstehen. Und nun beginnt Josef auch hier wieder zu deuten. Er sieht all die Ereignisse, die bisher geschehen sind, im Lichte der Vorsehung Gottes. Erinnerst du dich an die Träume vom Mundschenk und dem Bäcker? Träume gehören dem Herrn. Und hier deutet er wieder. Er sieht all die Ereignisse, die bisher geschehen sind, unter Gottes Führung. Schau, im Vers 5 sagt er, Gott ist es, der mich vor euch hergesandt hat. Im Vers 7 hörst du das Gleiche. Gott ist es, der mich vor euch hergesandt hat. Vers 8 genau das Gleiche und Vers 9 nochmal. Er sieht, dass in all dem, was passiert ist, es ist Gottes Wirken, es ist Gottes Handeln. Und er sagt zu seinen Brüdern, wenn du gerade die Verse 4 bis 5 nochmal anschaust, er sagt, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und dann sagt er im Vers 5, bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber. Denn Gott hat mich vor euch hergesandt. Siehst du, was er hier tut? Er entschuldigt nicht das böse Handeln der Brüder. Das war nicht recht, das ist Sünde, was sie getan haben. Aber in dem sieht er Gottes Führung, er sieht Gottes Hand am Wirken. Ihr habt mich verkauft, aber Gott hat es zum Guten geführt. Und warum? Nun, um dem Samen der Frau am Leben zu erhalten, um euch Rettung zu schenken, damit der verheißene Messias, der Löwe aus dem Stamm Juda, erhalten bleibt und zu ihm geführt wird. Gott hat alles zum Guten geführt. Gott hat mich euch vor euch hergesandt. Das ist es, was Gott die ganze Zeit tut. Das ist der Grund, warum ihr mich verkauft habt. Das ist der Grund, warum im Haus Potiphas mir niemand geglaubt hat. Das ist der Grund, warum der Mundschenk meine Bitte vergessen hat, mich nicht zu vergessen. Das ist der Grund, warum Pharao diese Träume hatte. Das ist der Grund, warum ich heute hier vor euch stehe. Gott hat es geführt für eure Rettung. Und er sieht alles in der Vorsehung Gottes. Apostelgeschichte 2,23 sagt, ihr habt diesen Jesus genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz genagelt, geschlagen und getötet. Und er sagt, ihr habt das getan, es ist euer Werk. Aber was sagt der Vers davor? Gott ist es, der nach seinem festgesetzten Ratschluss und Vorsehung ihn dahingegeben hat. Es ist Gottes Tun, Gottes Wirken. Und er wirkt hier auch durch Josef. Und er sieht es, Josef schaut auf seine Brüder, schaut auf diese Ereignisse und er hegt keinen Groll gegen sie. Nein, er interpretiert alle Dinge und sieht Gott in allem. Und es stellt uns vor die Frage, haben wir als Kinder Gottes genau dieses Bewusstsein? Sehen wir das, was in unserem Leben passiert? Sehen wir darin die Hand Gottes? Paulus sagt in Römer, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und wir lesen das und glauben das und dann vergessen wir es so schnell, wenn irgendeine Tragödie uns überfällt, wenn irgendein Unfall passiert, wenn es uns wehtut, wenn wir die Umstände unseres Lebens sehen. Darum ist es so wichtig zu sehen und unseren Blick zu schärfen, dass Gott es ist, der wirkt. Dass Gott es ist, der niemals aufgehört hat zu wirken. Und dass wir uns an ihn klammern, egal was uns widerfährt. Und Calvin, er sagt in diesem Zusammenhang auch, als Josefs Brüder bestürzt sind von ihrer Furcht, als Josef sieht, was mit seinen Brüdern passiert, dann lenkt er ihren Sinn weg von ihrer Schuld auf Gottes Führung. Bis sie wieder atmen können, bis sie wieder klarer sehen können. Und das beobachten wir wirklich hier in diesen Ereignissen, in diesen Versen, nicht wahr? Josef, er sieht die Furcht, die Bestürzung seiner Brüder. Er sieht, dass sie nun Angst bekommen, was er ihnen tun könnte. Und er lenkt ihren Blick weg von ihrer Schuld auf die Führung, auf die souveräne Führung Gottes, sodass sie getröstet sein können, dass Gott es ist, der hier alles führt und sie sich keinen Vorwurf machen brauchen. Er entschuldigt nicht ihre Sünde, aber er richtet ihren Blick auf Christus, auf Gott, auf Gottes souveräne Führung. Und es ist heilsam. Es ist heilsam, wenn das Bewusstsein der Sünde bestehen bleibt. Aber wenn der Schrecken der Sünde uns nicht verschlingt. Und das ist, worin wahre Buße besteht, nicht wahr? Sünde nicht zu verharmlosen. Nicht Sünde unter den Teppich zu kehren. Aber genauso wenig den Sünder in Verzweiflung zu lassen, sondern das Gewissen muss aufgedeckt werden. Und danach kann das Evangelium die Wunde heilen. Und es ist nicht so, wie der Herr handelt, wie der Herr mit uns handelt. Und leider ist es oft so, wir verstehen diese Wahrheit und wir sehen, dass auch wir bereit sind, anderen zu vergeben. Aber es ist oft so viel schwieriger, selbst zu glauben, dass meine Sünden vergeben sind. Es ist leichter, anderen die Sünde zu vergeben, als wahrzunehmen, zu glauben, dass meine Sünden vergeben sind. Und so sagt Josef, schaut auf mich. Schaut auf mich. Ich bin es, der mit euch redet. Und alles, was ich euch sage, es ist wahr. Gott hat alles für diesen Augenblick getan. Und Josef, er ist ein wunderbares Vorbild für Christus. Wir sehen das immer wieder. Er verwundet, um zu heilen. Er überführt, um zu trösten. Und Jesus sagt, schau auf mich. Ich will deine Sünden nicht mehr gedenken. Was für ein wunderbares Bild, nicht wahr? Und wir können in den Versen 14 bis 15 als die Brüder das wahrnehmen und du siehst, wie plötzlich auch ihre Gesichter mit Tränen befüllt sind, ihre Augen überfließen mit Tränen und Josef, er kommt und er fällt Benjamin um den Hals und Benjamin beginnt zu weinen. Es ist Josef, es ist wirklich Josef, unser Bruder erlebt. Und Josef, er macht nicht bei Benjamin Stopp, er geht weiter zu seinem nächsten Bruder und du kannst dir vorstellen, jeden Einzelnen umarmt er. Und wie das Flüstern beginnt, es tut mir so leid, Josef. Es tut uns so leid. Und Josef sagt, Gott hat es geführt. Gott hat es wunderbar geführt. Und wie das Flüstern zum kleinen Gespräch sich anstaut, wie geht es Diener? Wie geht es Vater? Wie geht es euren Familien? Und diese Liebe, diese Verbundenheit, als sie endlich in dieser Freude zusammen vereint sind, Josef, Es ist Josef und er lebt. Und Josef sagt, kommt, kommt, tretet näher zu mir. Ich bin es. Und hörst du die Worte in unserem Herrn Jesus Christus? Komm zu mir. Komm zu mir, der du mühselig und beladen bist. Komm zu mir, ich will dir Ruhe geben für deine Seele. Oh, dass wir diesen Ruf hören und wie die Brüder ihn nicht von uns stoßen, sondern zu Christus kommen und seine Liebe sehen, mit der er uns immer geliebt hat. Amen.